Wenn Sie noch auf der Suche nach Geschenken sind für Ihre Lieben und vor allem, wenn Sie ein bisschen im Rheinland zu Hause sind oder einen Bezug zum Rheinland haben, dann gibt es in diesen Tagen ein neues Buch in den Buchläden, das heißt Heilige in Köln. Soweit so gut, könnte man sagen. Dieses Buch hat den Untertitel ein bisschen schräg, ein Stückchen anders. Das lässt aufhorchen. Die Autoren lassen auch aufhorchen, denn da haben sich zwei zusammengefunden, die ja irgendwie vielleicht zusammenpassen, weiß ich nicht. Manfred Becker-Huberti, er ist bei uns im Studio Theologe, und Konrad Beichkircher, er ist Kabarettist, aber auch seit langem im Rheinland zu Hause und beschäftigt sich auch mit der rheinischen Kirche. So, und wenn man in diesem Buch, in Ihrem Buch blättert, Herr Becker-Huberti, bei den Überschriften hängen bleibt zu den einzelnen Kapiteln, dieses Buch ist ein kleines Büchlein, aber fein aufgemacht mit Bildern und eben Texten. Und wenn man dann im Inhaltsverzeichnis blättert, dann bleibt man gleich hängen und denkt, mein Gott, wen hat er denn da ausgegraben? Zum Beispiel die Heilige Kümmernis.
Die Heilige Kümmernis hat es gegeben und gibt es auch heute noch. Die ist bei uns an für sich untergegangen im 18. Jahrhundert. Aber es gibt noch Kümmerniskirchen in Deutschland, in Bayern und in Österreich. Und ich habe neulich noch entdeckt eine heilige Kümmernis, eine künstlerische Darstellung, die in Südamerika ausgestellt war. Und es gibt sie in der Variante der Willige Fortis als einen modernen Popsong, den Sie im Internet noch gut auffinden können. Der ist ein, zwei Jahre erst alt. Die sogenannte Heilige Kümmernis mit den vielen Aliasnamen Virgo Fortis, Wilge Fortis und Comara, Caritas und wie sie alle heißen, die ist entstanden aus einem Missverständnis. Und zwar friesische Nachbarn, das sind die jenseits des Matthias-Äquators an der Nordsee wohnhaft, die pilgerten nach Rom und kamen über Lucca und fanden dort im Dom ein Kreuz vor, das sie nicht verstanden. Vor dem Kreuz stand jemand in einem Kleid, im Kleid einer Frau, hatte aber einen Bart. Und man schloss daraus, das kann ja eigentlich nur eine Frau sein, die sich hat hässlich machen lassen. Die hat plötzlich einen Bart im Gesicht. Und dann entstand die Legende dazu. Königstochter sollte einen Heiden heiraten, war aber Christin geworden, wollte den Heiden nicht und wurde dann vom heidnischen Vater ans Kreuz gebunden. Und mit dieser hübschen Legende verband sich eine vagabundierende Legende des Mittelalters, die vom Spielmann, der ankommt an diese Kümmernis, die an ihrem Kreuz hängt und vor sich dahin stirbt und ihr dann aufspielt. Und eine Königstochter, die muss sich natürlich standesgemäß bedanken, was, wenn man am Holz hängt, relativ schwierig ist. Aber sie konnte den einen Fuß noch bewegen und schmiss ihm ihren goldenen Pantoffel zu. Und er rechnete sich aus, naja, das reicht für eine Übernachtung und ein Abendessen, zog in die nächste Stadt und wurde prompt verhaftet und sollte dann hingerichtet werden. Und als er zur Hinrichtung geführt wurde, bat er darum, nochmal an der Heiligen Kümmernis da vorbeiziehen zu dürfen, um ihn noch einmal aufzuspielen. Kümmernis war inzwischen gestorben und er spielte. Kümmernis wird wieder lebendig und schmeißt ihm auch den anderen Pantoffel noch zu. Und damit war der Spielmann gerechtfertigt. Diese Legende war ungeheuer populär im Mittelalter. Und Kümmernis wurde die erste große Frauenheilige, also die Heilige, an die sich Frauen wandten bei ihren ureigenen Problemen und Anlässen. Und sie wurde überall verehrt und halt eben verschwand dann auch in der Zeit der Aufklärung, wo man langsam aber sicher begriff, dass das eigentlich keinen historischen Hintergrund hatte. Und wurde auch übermalt in den Kirchen, wo es sie gab. In Düsseldorf war sie auch gewesen, in Lambertuskirche, übermalt. Und als die Kirche restauriert wurde, hat man dieses Bild entdeckt und wieder freigelegt. Und wer hat's gemalt? Lochner Schule aus Köln, vom Allerfeinsten, etwa 1470, 1480 gemalt, ist also eine wunderbare Darstellung, genau das, was ich eben erzählt habe, wo der Spielmann halt eben vor dem Kreuz aufspielt.
Wenn Sie, Stichwort Frauenpower in Ihrem Buch, heben Sie durchaus die heiligen Frauen durchaus hervor, dass die wirklich mit auch einer gewissen Power, ich nenne mal die wilde Hilde, wie Sie sie überschrieben haben, und da sind wir dann bei der heiligen Hildegard.
Hildegard von Bingen war nicht einfach das liebe Mädchen, das fromme Lieder gesungen hat und halt eben den ein oder anderen Brief verfasst hat. Die hat auf den Tisch gehauen und sie hat ihren Leuten in ihrer Zeit sehr deutlich die Meinung gegeigt. Sie ist hier in Köln gewesen und hat hier in Köln den Klerus zusammengefalten und an seine Pflichten erinnert und das mit sehr drastischen Worten.
Dieses Buch ist eigentlich ein schönes Geschenk, auch zu Weihnachten. Der heilige Nikolaus kommt natürlich auch vor. Warum haben Sie es geschrieben? Es stellt die so ein bisschen schräg dar. Es sind bekannte Heilige, aber der Blickwinkel ist ein anderer.
Der Blickwinkel ist bewusst ein anderer. Ich erinnere mich an ein wunderschönes Gedicht, wo es heißt, dass man die Heiligen von ihren Podesten holen muss, erreichbar machen muss. Man muss sie wieder auf Augenhöhe sehen. Und das heißt, das Interessante, das Besondere, das vielleicht sogar Schräge an ihnen entdecken und versuchen zu verstehen. Wer weiß denn noch, was der Apfel bedeutet, den der Kölner Hermann der Gottesmutter in Maria im Kapitol hinreicht? Das weiß doch heute niemand mehr. Und so etwas aufzuschlüsseln.
Er riecht ja auch immer ein frischer Apfel. Ne?
Nicht nur da, auf seinem Grab in Steinfeld liegen auch immer Äpfel, die genau dies symbolisieren, dass der Mensch seine Schuld der Gottesmutter in die Hand gibt, die sie dann dem Jesuskind gibt. Und aus dieser Schuld wird die Erlösung. Dieser Gedanke spielt eine Rolle. Und das ist in den Legenden dieses Hermann so stark gewesen, dass er zum Bräutigam der Gottesmutter wird. Die Legenden erzählen, dass sie ihm einen Ring ansteckt und er seitdem eben Hermann Josef gerufen wird. Und Josef, wie der ursprüngliche Bräutigam, der Maria heißt.
Und Sie nennen ihn aber dann netterweise den Appeljupp.
Klar, er muss auch einen Namen haben, an dem man verstehen kann, was es ist. Also mein Interesse war nicht die Blasphemie, sondern mein Interesse ist gewesen, halt eben das interessant so darzustellen, dass jemand, der nicht von sich aus auf Legenden fährt, hier einen neuen Zugang gewinnt und auch eine neue Sichtweise.
Es ist ja eigentlich auch immer die Frage, die immer wieder gestellt wird, wie wichtig ist eigentlich der Wahrheitskern, der immer in diesen Legenden steckt? Nicht? Wie, sind es wirklich die Knöchelchen der Ursula, die in St. Ursula sind oder auch nicht? Wie wichtig ist es?
Wir würden heute sagen, das ist überhaupt nicht wichtig, sondern wichtig ist die Art der Verehrung der heiligen Ursula, dass man die Ursula verehrt, aber nicht die Knochen, die dazugehören. Das hat der mittelalterliche Mensch natürlich ein ganzes Stück anders gesehen. Für den waren die Knochen ein Stück Heilsgarantie. Darüber sind wir theologisch heute hinweg und man muss helfen, den Leuten auch so etwas zu verstehen.
Ich gucke nochmal eben nach, das ist ja, allein die Überschriften sind so nett. Manche Heilige kennt man, sag mal klar, Antonius, den Großen kenne ich, dahinter steht dann aber der Ferkes Tün.
Klar, der Antonius ist Ferkes Tün oder der Sautoni oder wie immer auch heißt und dementsprechend ist er auch den Menschen bekannt gewesen, denn die nannten nicht das Datum, sondern heute war der Tag von Antonius, von Tünnes, der dazugehört. Und die Kölner Antonsgasse, wie sie offiziell hieß, die finden Sie auch in offiziellen Urkunden von Köln als Tünnesgasse. Und das Schwein, das ihm beigesellt wird, sein ikonografisches Erkennungszeichen, das verweist eben auf die schwülstigen Träume, die er in der Wüste gehabt hat. Und da waren halt eben nackte Damen, die sich ihm anboten. Und das konnte man schlecht dem Heiligen zu Füßen setzen, nackte Damen, das macht sich in der Kirche nicht besonders gut. Also hat man gesagt, das ist eine echte Schweinerei, was er da herumgeträumt hat, womit ihn der Teufel versucht hat, und hat ihm ein dämonisches Schwein beigesellt. Und dieses Schwein spielt dann in der Verehrung nicht nur eine Rolle als Erkennungszeichen, sondern die Antoniter, eine Mönchsgemeinschaft, die sich nach ihm benannte, die hatten ursprünglich Schweine, die frei herumlaufen durften. Sie hatten nämlich ein Glöckchen um den Hals, was auf sie aufmerksam machte, und sie durften alles fressen, was sie fressen wollten, und wurden dann zu einem bestimmten Termin geschlachtet und das Fleisch bekamen die Armen.
In Ihrem Buch über Heilige in Köln sind Heilige drin, die jetzt in den Legenden so ein bisschen schräg darüber kommen. Gibt es denn auch Heilige, die selber so ein bisschen schon zu Lebzeiten so, ja, gewissen Pfiff hatten und schräg daherkamen?
Ja, da gibt es eine ganze Menge. Nehmen wir mal einen, der sich hier in Köln betätigt hat, allerdings nur kurze Zeit, Thomas von Aquin. Thomas von Aquin hatte...
Der berühmte Gelehrte.
Der berühmte, ja. Der letzte große Universalgelehrte. der hier gelernt hat bei Albertus Magnus und für Albertus Magnus natürlich auch Vorlesungen vorbereitet hat. Er war so eine Art Assistent zu der damaligen Zeit, angehender Privatdozent, würde man heute sagen, und dann auch in Büchern herumgemalt hat, geschrieben hat, was man eigentlich auch zu seiner Zeit schon nicht durfte, was für uns aber den großen Vorteil hat, dass die Dombibliothek heute einen Kodex besitzt, wo handschriftlich Thomas von Aquin drin geschrieben hat. Und das können nur wenige Städte dieser Welt von sich beweisen, dass es ihn gab. Er ist aber nochmal in diesem Haus präsent, nicht nur in dem Buch, in dem er herumgekritzelt hat, sondern auf der Kapelle dieses Hauses ist ein Ochse abgebildet. Sonst hat man einen Hahn oder so etwas obendrauf und da ist ein Ochse, denn sein Lehrer Albertus Magnus hat ihn den stummen Ochsen genannt, von dem man noch hören wird, dass er die Welt erschüttert durch sein Brüllen. Also der Hinweis darauf, dass er eine besondere Rolle spielt in der Theologie als gewaltiger Wissenschaftler. Er hat aber auch menschlich eine besondere Rolle gespielt, denn er muss kugelrund gewesen sein. Sein Konvent hat ihm also ein halbes Loch in den Tisch hereingefräst, damit er mit dem Bauch näher an das Essen heranrücken konnte und zugreifen konnte. Also er
ich habe mir den immer so ganz intelligent, schlank vorgestellt.
Ich weise darauf hin, nicht nur, weil ich ähnlich aussehe, sondern dass auch dickere Menschen durchaus ein Gehirn haben können.
Okay. So, jetzt einen Heiligen dürfen Sie noch rausgreifen aus Ihrem Buch. Frage ist, gibt es denn einen, wo Sie sagen, das ist eigentlich mein Lieblingsheiliger oder die Lieblingsheilige geworden?
Ein Lieblingsheiliger, das ist natürlich für mich auch Nikolaus, der eine besondere Rolle gespielt hat, den wir ja noch so ein bisschen jetzt im Kalender in der Rückwirkung haben.
Der war aber nie in Köln, ne?
Der Nikolaus ist, ja, das muss man relativieren, in eigener Person ist er sicherlich nicht hier in Köln gewesen, aber eine der ältesten Darstellungen des Nikolaus, und zwar als westlicher Bischof, die steht hier in Köln in unserem Museum. Das ist die Darstellung, wie er als junger Bischof wohl ausgesehen haben muss, eben in westlicher Prägung. Und das Interessante an dem Plastik ist, das Buch ist weg, die Heilige Schrift, die drei Goldkugeln sind weg, der Bischofsstab ist weg und er sitzt da und lächelt über das ganze Gesicht und zwar nicht naiv dümmlich, sondern richtig fröhlich und selbstzufrieden, wie er dort sitzt und ja, aus dieser Zeit, das ist etwa 13. Jahrhundert, sich so gut bis in die Gegenwart gehalten hat. Eine wunderschöne kleine Arbeit und wer Spaß hat, sollte sich das einmal ansehen.
Und kann es auch tun in diesem Buch, über das wir gerade gesprochen haben, weil da ist er dann natürlich abgebildet, genau dieser Heilige aus dem Kolumba-Museum. Und das alles und die ganzen anderen Heiligen finden Sie in dem Buch Heilige in Köln, ein bisschen schräg, ein Stückchen anders, von Manfred Becker-Huberti und Konrad Beikircher, erschienen jetzt gerade im Bachim Verlag rechtzeitig noch. Und es kostet auch nur 16,95 Euro. Und wenn Sie mögen oder wenn Sie jemanden haben, der lieber das Ganze als CD hätte, es gibt auch eine CD zum Buch mit demselben Titel, Heilige in Köln. Konrad Beikircher erzählt da dieses Buch auf CD. Richtig so?
Richtig.